digitales Employer Branding und Recruiting. Mit Michael Lorenz und Frank Nientiet.
Und ab geht's. Auf zu einer neuen Folge hier in unserem Podcast. Erstmal, wie so oft, grüße ich dich, Frank.
Ja, hallo Michael. Schön, dich wieder zu sehen und zu hören nach unserer kleinen Sommerpause. Und hallo auch an unsere Hörerinnen und Hörer und an unseren Gast heute, den Lukas Tenge.
Hallo.
Und Lukas, wir haben gerade festgestellt in dem kurzen Vorgespräch, dass wir uns ja schon länger kennen und du mich ja schon kennst. Ja, vielleicht magst du gerade sagen, wo du mich schon mal getroffen hast. Also ich kann schon mal auflösen zumindest, dass wir alle drei aus Bielefeld kommen.
Ja, genau. Vielen Dank, Frank. Ich freue mich auch total, hier zu sein und auf das Gespräch. Und sowohl Michael als auch Frank sind mir nicht ganz unbekannt. Frank, wir haben uns schon vor vielen Jahren kennengelernt, beziehungsweise da bist du das erste Mal auf meinem Radar gelandet. Und zwar muss das so ungefähr das Jahr 2015 gewesen sein. Zu der Zeit war ich hier im Bielefelder Marketing Club in der Geschäftsstelle beschäftigt und war für die Organisation der ganzen Clubveranstaltung verantwortlich. Und in dem Zuge habe ich da dich sowohl als Ausrichter einer Clubveranstaltung als auch als Gast mehrmals schon gesehen und kennengelernt. Und bei Michael ist es ganz ähnlich. Wir haben auch eine gewisse gemeinsame Vergangenheit mittlerweile. Und das ist ein paar Jahre später ging das los. Es müsste so 2017 ungefähr gewesen sein. Da habe ich gerade mein Co-Founder-Team für mein erstes Startup zusammengestellt und da ist natürlich auch der Michael in meinem Blick gelandet, den ich dann versucht habe zu gewinnen, aber da hatte er schon seine kundenfokussiert Idee, glaube ich, im Kopf, deswegen hat das nicht geklappt, aber ja, wir kommen alle aus Bielefeld, Michael und ich, wir sitzen sogar räumlich sehr nah beieinander hier im Pioneers Club in der Bielefelder Altstadt, dadurch läuft man sich zwangsläufig auch regelmäßig über den Weg. Und ja, umso mehr freue ich mich, dass wir dieses gemeinsame Gespräch haben, weil es doch auch schon eine gewisse Vergangenheit mit uns gibt.
Genau, und eine ganz jüngste Vergangenheit, auch noch fast Gegenwart. Ich habe dich kürzlich gehört, Lukas, bei einer Veranstaltung von Das kommt aus Bielefeld. Die Bielefelder Unternehmen sind ja sehr miteinander vernetzt und haben immer wieder Menschen, die Vorträge über bestimmte Themen halten. Und da warst du mit deinem Team, deines jetzigen Unternehmens dabei, und hast über den Einsatz von KI unter anderem auch in der Candidate Journey gesprochen. Und das Thema fand ich so spannend, weil wir uns ja selbst auch bei uns gerade im Unternehmen damit beschäftigen, aber sicherlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, was KI so im Moment schon ermöglicht und vor allen Dingen, wie die Zukunft mit KI im HR-Bereich auch so aussieht, dass ich gesagt habe, den Lukas brauchen wir unbedingt mal in einer unserer Folgen. Und herzlichen Dank, dass du Ja gesagt hast. Wir freuen uns heute total, mit dir über den Einsatz von KI entlang der Candidate Journey sprechen zu können.
Jo, das dürfte spannend werden, weil jetzt sage ich auch noch ein einleitendes Wort. Da bist du ja schon die letzten Monate zumindest mir echt mit aufgefallen, auch bei LinkedIn zum Beispiel sehr konkrete Anwendungsbeispiele zu nennen, wie man bestimmte Sachen aufbauen kann, Automatisierung aufbauen kann und so weiter. Von daher echt ganz cool, dass wir heute zusammen sprechen. Bevor wir das so richtig fachlich machen, fangen wir mit unseren 5 Fragen an zum Einstieg. Geboren und aufgewachsen bin ich in
wunderschönen Bielefeld.
Ich habe eine Ausbildung oder Studium als?
Ich habe beides, also ich habe erst Medien- und Kommunikationsmanagement studiert, so bis ins 4. Semester, bis mir dann aufgefallen ist, na, so dieses klassische Studium, das ist jetzt doch nicht so richtig was für mich. Dann habe ich erstmal einen kleinen Schwenk in die Videoproduktion gemacht, bin da ziemlich viel durch Deutschland gereist, habe da einige Musikvideos für den einen oder anderen Deutschrapper drehen dürfen, habe dann doch festgestellt, das ist jetzt gerade zwar im Moment sehr cool, aber jetzt auch nicht so nachhaltig das, wo ich meine Zukunft sehe. Und dann bin ich wirklich ganz klassisch nochmal ja, den Weg in die Ausbildung gegangen und habe dann eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation gemacht. Also ich habe jetzt nicht so den klassischen geraden Weg, den man so oft hört, ja, beschritten. Und gerade deshalb, finde ich, habe ich mich natürlich auch immer sehr so mit dem Thema Canada Journey so aus meiner eigenen Geschichte auch beschäftigt, gerade weil ich nicht so dieses ganz klassische Profil habe. Und genau, deswegen habe ich beides gemacht, aber die Ausbildung habe ich dann auch zu Ende gemacht.
Ja, zumal du das, was du heute machst, wohl kaum vor ein paar Jahren hättest irgendwie studieren lassen können, ne? Oder dich hättest ausbilden lassen können, ne? Vor allen Dingen. Das zeigt ja einfach die Geschwindigkeit.
Ja, ich bin einfach nicht so der theoretische Typ. Ich bin einfach so ein Macher. Ich schaffe gerne Sachen. Ich lerne gerne durch das Machen und durch die Erfahrung sammeln dabei. Und daran kann man, finde ich, sowohl menschlich als auch fachlich eigentlich am besten wachsen. Und das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden eigentlich so durch meine letzten Jahre. Und du hast natürlich total recht. Das, was ich heute tagtäglich mache, das wäre vor ein paar Jahren, ja, war das ja noch ziemlich unvorstellbar. Ne? Wir sind ja so darauf spezialisiert, so maßgeschneiderte Prozessautomatisierung und KI-Integration zu bauen. Und sowohl das Thema KI als auch das Thema Prozessautomatisierung ist in der Form ja vor einigen Jahren noch gar nicht so möglich gewesen. Und deswegen hätte ich das jetzt in meiner Ausbildung oder in meinem Studium gar nicht so als Berührungspunkt gehabt und bin ganz dankbar, dass ich einfach durch das Machen da gelandet bin, wo ich jetzt bin.
Meine Begeisterung für Employer Branding wurde geweckt durch. Ist das fair, dich zu fragen? Weil du bist jetzt ja nicht unser klassischer Gast außer HR-Bubble. Sonst beantworte es für KI.
Ja, ich kann es ja mal einfach in meinen Worten und meinen Erfahrungen so versuchen zu beantworten. Also es ist ja so, mein erstes Startup, das haben wir 2019 verkauft und in dem Zuge bin ich dann mit rüber gewechselt zu dem Mittelständler, an den wir die Firma verkauft haben. Und in dem Zuge habe ich dann das erste Mal auch recht viel so Führungsverantwortung übernehmen dürfen und da dann auch so die Erfahrung gemacht, naja, neben den ganzen fachlichen Themen, so wie führt man überhaupt ein Team, was ist da wichtig, und ich habe da für mich so gemerkt, dass es mir einfach wahnsinnig viel Freude macht, einfach total individuell zu schauen, wie tickt eigentlich jeder aus meinem Team, was für einen Arbeitsrahmen muss ich dieser Person eigentlich bieten, damit die so das Beste aus sich herausholen kann. Und das hat für mich auch immer sehr viel so mit, sage ich mal, ne, natürlich einer Mitarbeiterzufriedenheit zu tun, einfach einen Rahmen zu schaffen, sich auch persönlich weiterentwickeln zu können. Und da habe ich doch sehr gemerkt, so wie wichtig eigentlich so das Thema Employer Branding ist, und habe das in dem Zuge auch einfach sehr, ja, zu schätzen gelernt, ne? Weil ich mir halt echt immer so denke, boah, ich bin jemand, der gerne und sehr, sehr viel arbeitet, aber das ist halt auch ganz schön viel Lebenszeit, die dabei drauf geht. Und naja, umso wichtiger ist es halt, einfach eine sinnhaftige Arbeit zu tun. Und ja, in dem Zuge habe ich das dann doch für mich sehr stark so wahrgenommen, was eigentlich um diese ganzen fachlichen Themen herum noch passiert, um einfach ein zufriedenes Team zu haben. Und ja, das ist sicherlich so ein Moment oder eine Erfahrung gewesen, die mir das nochmal sehr bewusst gemacht hat.
Ich würde sagen, du hast vier eigentlich direkt mitbeantwortet. Da fragen wir immer am meisten an Employer Branding, fasziniert mich bis heute. Aber also ergänz gern, aber aus meiner Sicht hast du es gerade schon total schön hergeleitet
und naja, erklärt. Ich beschäftige mich tagtäglich mit Automatisierung, mit wie kriegen wir automatisiert Prozesse effizienter gestaltet, aber unterm Strich geht es halt einfach um Menschen in einer Organisation, und das darf man einfach wirklich nie vergessen, und da möchte ich den Fokus auch nie von weglegen, ne? Deswegen, das ist mir trotz des Themas, das ich jetzt gerade mache, mit dem ich mich beschäftige, nach wie vor einfach ein ganz wichtiger und entscheidender Faktor.
Fünftens, mein Lieblingspodcast ist?
Also, da würde ich auf jeden Fall auf meine Shortlist schon mal den OMR-Podcast packen. Der wird sicherlich vielen bekannt sein, aber ist für mich einfach ein Podcast, den ich immer sehr, sehr gerne höre. Und ich persönlich bin einfach auch ein total geschichtsinteressierter, fast versessener Mensch, und da würde mir jetzt spontan auf jeden Fall der Podcast Geschichten aus der Geschichte einfallen, den ich sehr, sehr gerne höre, und gerade wenn man dann am Laptop sitzt und mal so richtig Tunnelzeit hat, das ist für mich auch dann unter anderem Podcastzeit ganz oft, da landen die beiden auf jeden Fall in meiner Heavy Rotation. Der Doppelgänger-Podcast, den finde ich natürlich auch immer sehr, sehr interessant, also gerade die Analysen da, finde ich immer, kann man immer viel draus mitnehmen, sorry. Genau, die drei würde ich jetzt, glaube ich, nehmen.
So, dann steigen wir mal ein, Lukas. Du hast schon ein bisschen was ja auch zu deinem Werdegang gesagt und du hast eben schon angerissen, was dein heutiges Unternehmen, was du gegründet hast.
Genau.
Ja, ne? Oh ja, was ihr macht. Aber nehmen wir uns doch gerade nochmal mit. Was macht ihr da genau? Für wen? Und was mich natürlich auch interessiert, du hast ja unseren Unternehmensnamen auch schon genannt. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ich werde das ja auch öfter mal gefragt.
Ja, das kann ich sehr gerne erzählen. Ich kann ja mal mit so einer kleinen Anekdote anfangen, wie wir überhaupt an den Punkt gekommen sind, uns dazu zu entscheiden, das zu tun, was wir jetzt gerade tun. Und das war so Ende vorletzten Jahres. Da saß ich mit einem sehr, sehr guten Freund, der jetzt auch mein Co-Founder geworden ist, zusammen. Und wir haben uns einfach sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, welche Fähigkeiten und Skills sind eigentlich besonders zukunftsrelevant. Ja, wir sind irgendwie gerade in einer Situation, in einer Arbeitswelt, aber generell, sage ich mal, auch auf einer Metaebene, in einer Zeit, wo sich einfach in einer rasanten Geschwindigkeit Geschäftsmodelle, Arbeitsprozesse verändern und wie müssen sich da eigentlich zum einen Unternehmen, aber auch einfach Personen dieser Situation anpassen. Und das bedeutet für mich, man muss halt ein sehr, sehr, sehr agil sein, man muss sehr flexibel sein, man muss sich schnell an neue Situationen anpassen können. Und so fingen wir dann irgendwann an, obwohl wir zwei, also der Wladimir und ich, aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen kommen, mit erstmal unseren eigenen Arbeitsalltag zu automatisieren. Wir sind beides keine Entwickler, sondern haben uns einfach super tief in diese No-Code-Low-Code-Tools eingegraben und haben dann erstmal so ganz spielerisch für uns nach dem Feierabend angefangen, kleine Automatisierungen zu bauen. Und dann waren wir auch kurzzeitig mal in so einer kleinen Bewerbungsphase und dann haben wir uns ja bei Unternehmen beworben und haben dann festgestellt, ja, so richtig Bock jetzt irgendwie Anschreiben zu schreiben, haben wir jetzt auch nicht. Wie wäre es denn, wenn wir uns da einen Workflow bauen, der uns quasi diese Anschreiben schreibt? Und so sind wir dann immer mehr vom Bewerben Richtung, wir bauen uns jetzt eigentlich dafür Workflows gekommen. Und dann kam da irgendwann ein Tool bei raus, wo wir einfach, also Stellenprofile, die quasi auf einer Website publiziert wurden, konnten wir dann einfach die URL in ein Textfeld packen. Dann wurde der ganze Text von der Website gescrapt. Das wurde dann mit unserem Lebenslauf gematcht. Und dann wurden daraus Anschreiben formuliert und uns dann so ein Score erstellt, wie gut ist so der Fit für diese Stellen. Dann hat Wladimir das auch noch weiter betreut. Das Thema hat sogar ein ganz eigenes Tool daraus gebaut. Und so hat sich das dann mit der Zeit immer weiter verselbstständigt. Und dann haben wir in dem Zuge natürlich angefangen, auch mit vielen Unternehmen zu sprechen und haben dann auch festgestellt, dass ganz viele Unternehmen gerade an einem ähnlichen Punkt sind. Sie haben verstanden, das Thema KI wird ganz disruptiv die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern. Aber wir wissen gar nicht so richtig, wie überhaupt und was ist denn eigentlich unser Startpunkt dabei. Und wir wollen das ganze Thema für uns einfach so ein bisschen entmystifizieren und da so einen ganz niederschwelligen Einstieg geben. Und deswegen haben wir uns jetzt auf diese maßgeschneiderten Prozessautomatisierungen und KI-Integration, aber auch nur da, wo es sinnvoll ist, spezialisiert. Ich sage maßgeschneidert deshalb, weil wir keine, bei uns gibt es nichts von der Stange, sondern wir verkaufen kein Tool von uns, sondern wir setzen uns mit unseren Kunden und Partnern hin, mit den unterschiedlichen Teams und schauen halt ganz genau, wie sehen deren Prozesse aus, wo gibt es Ineffizienzen, wo gibt es viele repetitive manuelle Handgriffe und dann bauen wir da maßgeschneiderte kleinere Workflows bis hin zu kleinen Tools, die wir dann oft einfach in diese Infrastrukturen direkt der Unternehmen einbauen. Und wir sind total branchenagnostisch, wir sind auch total abteilungsagnostisch, weil wir werden so ganz oft gefragt, naja, Lukas, was ist denn jetzt so dieses eine KI-Feature, das wir in unserem Unternehmen implementieren müssen und das transformiert dann einfach unsere gesamte Organisation. So. Und da sind wir einfach der Meinung, ja, dieses eine Feature, das gibt's halt überhaupt gar nicht, sondern es fängt eigentlich an, einen Blick dafür zu schaffen in allen Abteilungen, wo gibt es Ineffizienzen, wo gibt es Bottlenecks und dann viele kleine Automatisierungen, Workflows, Assistenten zu bauen, die dann in der Summe einfach diese Transformation gelingen lässt. Und in dem Zuge haben wir uns natürlich auch schon sehr mit sehr vielen HR-Abteilungen gesprochen, da auch schon viele Projekte umgesetzt. Ja, so sind wir eigentlich zu dem gekommen, was wir jetzt tun. Und der Name Oh ja, das war ja noch die zweite Frage von dir. da gibt es keine große Story eigentlich hinter. Ja? Wladimir und ich, wir haben uns mal einen Abend eingesperrt und haben ganz viele Namen uns von links nach rechts überlegt. Und dann haben wir halt gesagt, naja, wir brauchen halt was Kurzes, was Griffiges. Und dann hat Wladimir, glaube ich, gesagt, oh ja. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist kurz und griffig und das nehmen wir jetzt einfach.
Ich habe ja gehört, dass der Name Apple auch dadurch entstanden ist, dass ein angebissener Apfel irgendwo in der Nähe lag und das dann zu dem Logo geworden
ist. Ja, da wollten wir uns jetzt nicht zu lange mit aufhalten. Ne? Also es ist natürlich ein klares Bekenntnis durch OER zum Thema AI natürlich, aber da gibt es jetzt keine coole Geschichte, die ich dazu erzählen kann. Wir wollten es einfach kurz und griffig haben. Aber ich bin doch immer wieder überrascht, wie man diesen Namen doch auch unterschiedlich aussprechen kann. Also wir haben schon OJAI oder OH.AI. Also da gibt's auch bei so einem kurzen Namen doch ganz schön viele interessante Kombinationen, die man daraus ableiten kann, die ich zu dem Zeitpunkt sicher nicht auf dem Radar hatte.
Ja, total spannend, euer Ansatz und auch, glaube ich, absolut notwendig. Auch wir bei uns im Unternehmen und sicherlich alle anderen Unternehmen beschäftigen sich ja intensiv mit KI, mit ChatGPT. Du bist ja auch mit unserem Kevin Zelles bei uns im Unternehmen, der die Digitalisierung vorantreibt, im engen Kontakt und ihr seid auf gemeinsamen Veranstaltungen. Und auch wir sind schon geschult worden und nutzen KI auch schon für vielfältige Zwecke, sind aber total noch am Anfang. Ne? Also unser Mitarbeitermagazin, da haben wir früher halt selbst Texte mal gekürzt und heute kopierst den Text rein und sagen mal 1800 Zeichen, 1500 Zeichen und schon bist du fertig. 10 Sekunden anstatt 10 Minuten oder so. Oder wir haben uns früher mal aufwendig was programmiert, um die Kununu-Bewertungen analytisch eben auszuwerten, was die positiven Faktoren sind, die an unserem Unternehmen geschätzt werden und was wir verbessern können. Das geht heute ja auch auf Knopfdruck in Sekundenschnelle, wenn man es einmal definiert hat und so. Also wir erkennen gerade schon, aber eben noch sehr im Lernmodus, wie sehr uns die KI eben auch hilft. Wir erkennen jetzt noch nicht die Gefahren, so die damit verbunden sind. Aber da reden wir vielleicht auch gleich nochmal so drüber, was KI denn vielleicht in 1-2 Jahren so erreicht hat und wie sich das vielleicht auch sogar etwas negativ auswirken könnte. Lass uns erstmal nach vorne schauen. Wir haben ja, Michael und ich, das Buch geschrieben zur Candidate Journey, wie man wirksam Employer Branding eben entlang der ersten 3 Phasen einsetzt. Und das spielt natürlich auch für die KI eine ganze Menge Musik. Und in der ersten Phase ist es ja so, dass Bewerber eben aufmerksam gemacht werden sollen aufs Unternehmen. Da sind die Themen, was du vielleicht schon auch kurz angesprochen hast, Bewerbungen, also die treffen ja auf Stellenanzeigen. Aus unternehmerischer Sicht denke ich da an Stellenanzeigen im KI-Einsatz, aber auch Social Media Content, den man mit KI vielleicht auch einfacher gestalten kann und sogar automatisieren kann. Da hattest du ja im Rahmen der Veranstaltung, die ich am Anfang erwähnt hatte, ja auch ein Case, Active Sourcing. Also vielleicht hast du einen so der prägnantesten Cases mal für die erste Phase der Candidate Journey.
Gerne. Um das vielleicht noch einmal einzuordnen, also wir sind ja nochmal ganz kurz zu OJA auch. Wir sind ja so die absolute Antithese des klassischen Startups. Ja? Wir automatisieren bei uns radikal alles intern durch und wir sind so als Trio unterwegs und das soll auch genauso bleiben, wenn es nach uns geht. Wir sehen im Bereich KI oder wir sehen KI nicht als das Allheilmittel für alle Unternehmen jetzt, sondern wir sehen das große Potenzial in der Kombination aus automatisierten Prozessen und einer KI-Integration da, wo es sinnvoll ist, weil wir einfach glauben, dass smarte und intelligente Prozesse zwangsläufig zu einer Effizienz- und Produktivitätssteigerung führen und das ist ja gerade auch in, sage ich mal, dem Arbeitnehmermarkt, in dem wir jetzt momentan auch sind, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, wo Unternehmen draufschauen müssen. Und wenn wir uns jetzt den Bereich Active Sourcing anschauen, ist es natürlich so, dass wir mit diesen Möglichkeiten und einfach mit den von jedem nutzbar gemacht werdenden Tools in der Lage sind, diesen klassischen Recruiting-Funnel eigentlich total umzudrehen und erstmal in automatisierten Prozessen genau die richtigen Kandidaten für eine Stellenausschreibung, die man als Unternehmen publiziert, finden kann. Da ist natürlich LinkedIn für viele kaufmännische, technische Jobprofile eine wahnsinnig interessante Datenbank am langen Ende, wo man schon wahnsinnig viele Informationen rausziehen kann, ja, sei es jetzt irgendwelche Zertifikate, Studienabschlüsse, Berufserfahrungen etc. Und wenn wir jetzt für Unternehmen einfach einen Active Sourcing Prozess aufsetzen, dann identifizieren wir über zum Beispiel den LinkedIn Sales Navigator, über automatisiertes Website Crawling, einfach passende Kandidaten, die wir dann in automatisierten Prozessen mit Daten anreichern. Und diese Daten können zum Beispiel sein, ist diese Person in den letzten 6 Monaten in irgendwelchen Medienartikeln aufgetreten? Hat das Unternehmen irgendwelche Aktionen auf ihrem LinkedIn-Profil, auf ihrer Website, in Medien publiziert, wo diese Person mit ihrem Jobtitel irgendwie eine Rolle gespielt haben kann? Und so identifizieren wir im ersten Schritt immer die geeigneten Kandidaten auf Basis ihrer Erfahrung, ihres Jobtitels etc., reichern sie dann mit diesen Daten an und dann nutzen wir diese Daten als Grundlage, um die hochpersonalisiert mit Botschaften zu bespielen. Das machen wir jetzt im Recruiting, nicht über deren Business-E-Mail-Adresse, sondern da ist dann doch LinkedIn oft als Plattform einfach ein sehr geeigneter Kommunikationsweg. Und durch diese vorangegangene Datenanreicherung kriegen Unternehmen eine deutlich höhere Relevanz in ihre Aussagen als jetzt diese klassischen leicht Spam wirkenden Massennachrichten, die wahrscheinlich jeder von uns auch in seinem Postfach mal hat. Und dieser sehr, sehr hohe Personalisierungsgrad bringt, wie gesagt, nicht nur eine Relevanz in die Kommunikation, sondern steigert einfach auch signifikant die Antwortrate. Und es zeigt natürlich auch, dass sich das Unternehmen intensiv schon mit dieser Person auch auseinandergesetzt hat. Und diese Nachrichten, die wir versenden, das können wir natürlich auch in einen automatisierten Outreach-Prozess überführen, sodass wir von dem automatisierten Identifizieren von geeigneten Kandidaten auf Basis vorab definierter Kriterien über das Anreichern, über das Personalisieren, wo dann KI eine große Rolle spielt, bis zum Versenden einen vollautomatisierten Active Sourcing Prozess aufsetzen können, den wir dann den HR-Abteilungen zur Verfügung stellen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Gerade der Bereich Active Sourcing bietet sich fantastisch an für Prozessautomatisierung und KI-Integration. Und es führt auch dazu, dass sich die HR-Abteilung auf die Kandidaten konzentrieren können, die einfach auch den größten Fit zu der Stellenausschreibung haben. Und wir nicht so im Trichter, nach dem Trichterprinzip erstmal maximal viele Leute ansprechen, in der Hoffnung, dass am Ende ein paar Kandidaten hinten rauspurzeln.
Echt sehr cool. Wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Wir sehen an ein paar Stellen immer, dass die Schnittstellen von LinkedIn gar nicht so leicht zu bedienen sind. Manchmal merken wir das mit unserem Analyse-Tool, dann geht das mal irgendwie wieder ein paar Tage oder Wochen nicht. Von daher ist es echt spannend zu hören, dass auf dem Weg so viel Gutes liegt. Lukas, noch 2 Nachfragen dazu, weil ich es echt total spannend auch finde. Du hast jetzt zum Schluss gerade auch gesagt, dass man das komplett durch automatisieren kann. Kann man an den jeweiligen Schnittpunkten oder so Prozessübergängen, könnte man auch jedes Mal nochmal sagen, lass mich mal an der Stelle drauf gucken.
Das ist eine mega gute Frage, Michael, weil nur weil man alles vollautomatisieren kann, bedeutet das nicht, dass wir das empfehlen. Ja, wir sagen immer, dass es sinnvoll ist, schon noch eine menschliche Kontrollinstanz in diesen Prozessen zu haben. Wir nennen das immer so den Human in the Loop. Ja, und wenn wir diese eben beschriebene Konstrukt für Unternehmen aufsetzen, dann kriegen die HR-Abteilung ein Dashboard von uns. Da ist für jede einzelne Stellenausschreibung die identifizierten Kandidaten, die vorqualifizierten Profile mit den angereicherten Informationen und den quasi personalisierten Outreach-Nachrichten in einem Dashboard mit einem Foto. Da sieht man alle Studienabschlüsse etc. Also ist wie schon mal so der Lebenslauf ist quasi da schon mal reingelegt. Und dann kann das HR-Team da einfach durchklicken und sagen, den finde ich interessant, Es wird einmal auf den Knopf gedrückt und dann werden die automatisch in diese Outreach-Sequenzen überführt und dann auch versendet. Wir reden da immer über eine Sequenz an Nachrichten. Also es wird nicht einfach automatisiert mal eine Nachricht geschrieben, sondern es ist schon immer eine Sequenz mit einem gewissen Spannungsbogen, immer mit einem etwas unterschiedlichen thematischen Fokus, aber halt alles hyperpersonalisiert durch die angereicherten Daten. Also auch hier wieder lange Rede, kurzer Sinn. Wir empfehlen immer, diese menschliche Kontrollinstanz zu haben. Und das bietet sich ganz besonders an, einmal die quasi mit einem Klick freizugeben, bevor die Nachrichten dann auch versendet werden.
Hier wäre jetzt noch meine zweite Frage. Wenn ich mich jetzt reinversetze in so ein mittelständisches Unternehmen, die das jetzt gerade hören, ich würde mich zum Beispiel fragen, wie viele Tools muss ich denn da einführen? Also ist jetzt wahrscheinlich schwer, auch das pauschal zu sagen, ne? Aber was ich mir so ein bisschen vorstellen könnte, was so die Fragen oder die Sorge ist, erstens, wie viele Tools muss ich dafür einführen und zweitens, wie viel muss ich dafür eines Tages vielleicht auch selber pflegen, wenn ihr wieder weg seid?
Ja, ich möchte die Frage auf zwei Ebenen gerne beantworten. Also uns als OIA ist dieses Self-Enabling in Unternehmen total wichtig. Ja, wir sehen uns nicht als klassische Beratung, die sich dann in so einem Login-Prinzip einfach in eine Organisation quasi so unverzichtbar macht, sondern wir sagen ganz klar, wir haben ein Interesse daran, intern Kompetenzen aufzubauen, um das, was wir da jetzt in die Organisation reinbringen, mittelfristig selber weiterzuentwickeln und auszubauen. Das ist erstmal grundsätzlich uns ganz wichtig. Dann haben wir das Thema, dass wir bei manchen Partnern diese Systeme direkt in deren Infrastruktur einbauen. Es gibt aber auch Partner und Kunden, die uns sagen, naja, wir wollen eigentlich diesen Kostenfaktor und erstmal diesen ganzen Aufwand gar nicht haben. Und da sind wir dann eher so eine Art Datenlieferant. Also das läuft dann alles über unsere Systeme und wir liefern im Endeffekt nur die Ergebnisse an den Kunden. Und du hast völlig recht, ich habe da gerade so ein Bild im Kopf, habe ich mal so ein Schaubild gesehen, die Marketing-AI-Tools wurden da mal auf ein Plakat gebracht und die Logos waren im Endeffekt nur noch einen Millimeter groß, weil es einfach so unfassbar viele Tools mittlerweile gibt. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn es darum um die Frage geht, für welches Tool entscheiden wir uns jetzt eigentlich? Wir testen hier bei uns intern natürlich wahnsinnig viele Tools rum und die gute Nachricht ist, eigentlich ist es immer nur eine Handvoll Tools, die eine Rolle spielen, mit denen man schon total weit kommt. Ja, um es mal bei einem Namen zu nennen, der LinkedIn Sales Navigator ist gerade, was das Sourcing angeht, super relevant. Wenn wir über die Datenanreicherung reden, dann ist das Tool Clay sehr, sehr powerful. Wenn wir über das Thema Outreach reden, dann ist Lemlist da unsere First Choice. Und um das Ganze in so Lightweight-Datenbanken abzubilden, ist Airtable einfach etwas, wo man ohne Programmierkenntnisse schon sehr, sehr schnell vorwärts kommt. Also wenn man das mal alles runterbricht, ist es eigentlich nur ein Toolstack von, sagen wir mal drumherum, dann vielleicht noch auch ein, zwei andere, aber von 7, 8, 9 Tools, mit denen man eigentlich alles abbilden kann, was man sich so vorstellt. Was ich jetzt gerade noch vergessen habe, was für die Prozessautomatisierung wichtig ist, ist das Tool Make. Das sollte sich, finde ich, jedes Unternehmen wirklich mal genau anschauen, weil man damit halt diese ganzen Tools miteinander in automatisierten Prozessketten verbinden kann. Es gibt auch einige dieser Tools, die auch einfach mit einem Free-Plan schon sehr gut genutzt werden können, wie zum Beispiel Airtable oder Make. Aber es ist eigentlich immer nur eine Handvoll von Tools, mit denen man wirklich schon extrem weit kommt, extrem weit kommt.
Und diese Tools muss man natürlich kennen und viele Namen der Tools, die du genannt hast, kenne ich zum Beispiel nicht, sozusagen als Beginner von der Nutzung von KI in einem Unternehmen. Und so wird es ja auch vielen unserer Hörerinnen und Hörer so gehen. Deswegen ist es natürlich gut, dass es so Experten wie dich gibt, die darüber Bescheid wissen und Unternehmen natürlich helfen, die richtigen Tools auszuwählen und auch, würde ich sagen, zu implementieren, dass man die Tools dann eben entsprechend selbst nutzen kann. In 2, 3 Jahren, kann ich mir vorstellen, werden dann viele Menschen diese Tools kennen und die werden sich dann als Standard auch weiterentwickelt haben. Aber im Moment ist ja gerade so eine Dynamik in dem Gebiet der KI, dass sich da auch immer wieder was Neues auftut und auch sich Funktionen komplett verändern und die Welt von gestern, morgen vielleicht auch schon wieder ganz anders aussieht. Genau, ja, spannender Einblick in die Anwendung von KI beim Active Sourcing in der ersten Phase. Gucken wir mal ein bisschen weiter in die zweite Phase, wenn es darum geht, die Bewerber zu aktivieren, dass sie sich fürs Unternehmen interessieren, sich informieren. Da geht es ja um die Karriereseite unter anderem, Social-Media-Kanäle, Bewerbungsportale und so. Ja, was sind da eure Erfahrungen bisher?
Also wenn es so um das Aktivieren geht und einfach dieses konstante Grundrauschen in der Kommunikation des Unternehmens und der eigenen Marke, bietet sich ja total eine Multi-Channel-Marketing-Strategie an, ne? Dass man quasi den Content und die Inhalte, die man postet, einfach auch für andere Kanäle aufbereitet und da einfach ja die Touchpoints mit den Kandidaten maximiert. Und jetzt ist es ja oft so die Situation, die Marketing-Teams sind oft schon sehr, sehr ausgelastet. Mehrere Plattformen gleichzeitig und parallel zu bespielen, ist oft einfach eine Herausforderung. Und da kann Automatisierung und KI natürlich enorm helfen, ne? Dass man quasi sich Workflows baut, die Inhalte, die man zum Beispiel in einem Blogpost mal auf der Website postet, in mehrere LinkedIn-Post-Sequenzen quasi umformulieren lässt, dass man sie für Instagram aufbereitet, dass man da einen Caption-Text raus extrahiert, dass man da bestimmte Kernbotschaften dann zum Beispiel auf das Bild, das gepostet werden soll, setzen kann. Also da haben wir schon eine enorme Effizienzsteigerung, wenn man Prozessautomatisierung für das Kreieren des Contents, aber auch das Publizieren des Contents nutzt. Dann, was unserer Erfahrung nach auch ein sehr interessantes Vehikel sein kann, ist das Thema digitale Lead-Magneten auf der Website, ne? Dass man extra nicht nur für die eigenen Produkte, sondern auch einfach für das Unternehmen kleine digitale Tools baut, wo Kandidaten ihre Informationen eingeben können und nachdem sie das abgesendet haben, werden diese Informationen genommen und daraus wird dann ein mehrwertstiftender Inhalt in Form von Handlungsempfehlungen, von Checklisten, von Auswertungen etc. generiert und die natürlich auch personalisiert und dann dem Kandidaten zurückgeschickt. Ne? So kann man die Leute sehr gut auch in einen E-Mail-Funnel zum Beispiel überführen. Genau. Dann gibt es natürlich das Thema, auch KI dafür zu nutzen, einfach Stellenausschreibungen zu optimieren. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Profil suchen, sage ich jetzt mal einfach Marketing Manager zum Beispiel, ja, dann könnte man KI sehr gut nutzen, um auf Basis dieses Jobtitels und vielleicht Informationen, die im Unternehmen sowieso schon mal erarbeitet wurden, Persona-Profile zu erstellen, diese Persona-Profile der Jobausschreibung gegenüberzustellen, da Optimierungspotenziale zu identifizieren, um so quasi Stellenausschreibung zu formulieren, die halt genau auf diese Persona-Profile zugeschnitten ist. Also ich sehe ganz oft, dass die Stellenausschreibungen eigentlich immer dasselbe Format haben und immer auch so ein bisschen Copy-Paste-mäßig eigentlich, ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, dann auf die Seite gepackt werden. Und ich glaube, damit holt man heutzutage keinen auch mehr so richtig ab. Also das wären jetzt so mal locker aus der Hüfte geschossen, mal so drei Anwendungsfälle, wie man KI und Automatisierung gut für das Aktivieren von Kandidaten nutzen kann.
Lukas, für dich nochmal so die ersten beiden Phasen fanden wir halt so, ne, wenn du das für digitales Recruiting, die Journey anguckst, gibt es in den ersten beiden Phasen halt total viele Sachen, die zumindest mir auch oder auch wir uns beiden ja, Frank, eingefallen sind. Die Cases sind nur so ja, emporgekommen, uns ist uns relativ leicht gefallen. Zugegebenermaßen war das so in der dritten Phase, also haben wir auch noch ziemlich gute Sachen gefunden, aber da wurde es halt schon ein bisschen spezieller. Von daher bin ich jetzt auch gespannt, vielleicht ist auch gerade da ja ein Matching da, weil wir ja während des Buches, als wir das verfasst haben, haben wir uns jetzt ja nicht schwerpunktmäßig mit deinem Kernthema beschäftigt. Genau, also dritte Phase, Thema ist Bewerbung. und die damit verbundenen Prozesse, ne, Bewerberkommunikation, was hast du doch heute alles, ne, WhatsApp-Bewerbung, dann die Kurzbewerbung, zum Beispiel mit LinkedIn, hast du es ja heute auch schon ein paar Mal genannt, Terminvereinbarung, wie du es heute und so weiter alles machen kannst. Auch hier jetzt wieder die schon bekannte Frage, siehst du da Ansatzpunkte, hast du eigene Beispiele oder kannst dir welche vorstellen?
Genau. Also du hast es eben, finde ich, schon in die ganz richtige Richtung gelenkt. Ne? Ich glaube, die Kandidaten erwarten heutzutage einen maximal schlanken Bewerbungsprozess, ne? Der so einfach und unkompliziert wie möglich ist. Das hat für die Unternehmen natürlich auch den großen Vorteil, wenn der Prozess so schlank ist, auch tendenziell mehr Bewerbungen zu kriegen. Das kann aber im Umkehrschluss zu der Situation führen, dass HR-Abteilungen viel Zeit dafür investieren müssen, Profile zu screenen, zu bewerten, anderen Kandidaten gegenüberzustellen, um so einfach eine, ich nenne es jetzt mal Shortlist an Kandidaten zu identifizieren, die man dann in den Bewerbungsprozess einlädt. Ne? Und auch hier haben wir schon einige Tools für HR-Abteilungen gebaut. Das kann zum Beispiel sein, also entweder ist es ja mittlerweile schon oft der Regelfall, dass man gar nicht mehr so richtig seinen Lebenslauf irgendwo hochlädt, sondern im ersten Schritt eigentlich erstmal das LinkedIn, die LinkedIn-Profil-URL einfach absendet. Das könnte so quasi ein Startpunkt sein. Der andere Startpunkt kann natürlich auch dieser klassische Weg, dass man sendet den Lebenslauf mit einem Anschreiben. Und hier haben wir schon auch wieder automatisierte Prozesse gebaut, die diese ganzen entweder, wenn das LinkedIn-Profil reingegeben wird, das LinkedIn-Profil mit allen Informationen scrapt oder halt den Inhalt des PDFs, also des Lebenslauf, extrahiert und das dann automatisiert nach gewissen Kriterien mit der Stellenausschreibung matcht. Also wenn zum Beispiel gewisse Studienabschlüsse an gewissen Unis sind, dann gibt es nach einem Punktesystem mehr oder weniger Punkte. Ne? Wenn gewisse Berufserfahrungen da sind, dann gibt es auch hier wieder Punkte. Das kann man aber auch sehr, sehr spitz machen, ne? Je nachdem, was für Kandidaten man so sucht. Ne? Das LinkedIn-Engagement-Verhalten sein, das können whatever sein. Also da ist der Kreativität überhaupt keine Grenzen gesetzt. Mhm. Und so haben wir einen Prozess gebaut, dass jedes Mal, wenn eine Bewerbung über die unterschiedlichsten Wege reinkommt, über Stepstone oder einfach im E-Mail-Postfach etc., diese ganzen Informationen werden automatisch extrahiert, der Stellenausschreibung gegenübergestellt, gematcht und so wird dann quasi eine Priorisierung auf Basis der Erfahrungen erstellt, wodurch die HR-Abteilung dann sich nicht mehr durch jede einzelne Bewerbung wühlen müssen, sondern man dann zumindest schon mal einfach jede Bewerbung mit einem gewissen Score versehen kann, wie gut ist eigentlich der Match, der Culture Fit etc. Und das ist zumindest das, was uns so zurückgespiegelt wurde, hat einfach den Arbeitsaufwand da doch schon relevant reduziert. Mir ist da nur ganz wichtig, einfach nochmal zu betonen, auch da ist einfach dieser menschliche Blick drauf auch wichtig. Ja? Also die Situation, dass einfach von einer KI Kandidaten einfach aussortiert werden, das, sag ich mal, das muss gar nicht sein, aber einfach diese Vorselektion hilft den Unternehmen und den HR-Abteilungen oft schon sehr oft einfach die Zeit in die richtigen Kandidaten zu stecken.
Wir haben jetzt, glaube ich, schon echt ganz, ganz viele Anwendungsfälle von KI im HR-Bereich gehört. Und das war ja nur eine kleine Auswahl von den Möglichkeiten, wo man KI gut einsetzen kann. Da komme ich eigentlich so zur nächsten Frage. Wenn ich jetzt den Anfang finden möchte im Unternehmen als HRler, wie gehe ich da am besten ran? Mache ich einfach ChatGPT auf und tippe mal ein bisschen rum und bin frustriert nach einer Stunde.
Also wir sagen immer Baby Steps und Lernkurven. Es geht nicht darum, also man muss sich iterativ diesem Thema nähern. Es geht nicht darum, direkt die große KI-Kanone zu bauen, sondern einfach erstmal Erfahrung zu sammeln. Und wenn das im ChatGPT-Fenster ist, wo man einfach mal ein bisschen rumpromptet und da sich einfach ein bisschen annähert, dann ist das völlig in Ordnung. Ne? Und dann wird man irgendwann an den Punkt kommen, naja, wie kriegen wir das denn eigentlich ein bisschen systematisierter auf die Straße? Und dann würde ich immer empfehlen, sich mal das Tool make.com anzuschauen, weil wir da die Möglichkeit haben, das, was wir im ChatGPT Chatfenster haben, in Prozesse reinzubringen. Und da kann man dann einfach mal anfangen, sich so kleine Workflows zu bauen. Und es fängt für mich aber nicht bei ChatGPT oder sowas an, sondern es fängt für mich wirklich einen Schritt vorher an. Und zwar dieses Identifizieren von Use Cases. Was ist irgendwie eine coole Spielerei? Und was hilft mir in meinem Arbeitsalltag eigentlich wirklich? Damit geht es eigentlich los. Wo gibt es Handgriffe, wo ich eigentlich für mich weiß, das haben wir hier schon immer so gemacht, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann gehen hier jede Woche 3 Stunden bei drauf, dass ich irgendwas von links nach rechts kopiere oder was auch immer. Und sich da erstmal ein Bewusstsein für zu schaffen, was sind denn eigentlich diese echten Anwendungsfälle in meinem Arbeitsalltag, das kannst du machen, ohne dich intensiv mit KI auseinandersetzen zu müssen. Weil die Personen sind ja die Fachexperten, die wissen ganz genau, wenn sie ehrlich zu sich sind, was sind denn eigentlich die wirklich relevanten Anwendungsfälle. Und wenn man das für sich identifiziert hat und unserer Erfahrung nach, wenn man sich da mal eine Stunde Zeit nimmt, dann kommt man da ziemlich flott auf eine Liste mit 20 Use Cases im eigenen Arbeitsalltag, die automatisierungswürdig sind und wo KI eine Rolle spielen kann. Und dann überlegt man sich, welche aus dieser Liste lösen eigentlich in mir die größten Schmerzpunkte aus. Und dann kommt man relativ schnell an eine Shortlist von 3, 4, 5 Use Cases, wo man sich einfach nur freuen würde, dass man das nicht mehr manuell machen muss. Und das wäre für mich dann ein super Testballon, um einfach mal die ersten Schritte mit Make zu machen. Das heißt, dass man einfach versteht, wie man sich kleine Prozessketten bauen kann, wo man dann ChatGPT einfach einbinden kann. Und dieses Einbinden, ne, das ist im Endeffekt einfach nur es wird ein API-Key in ein Modul reinkopiert. Wir reden hier nicht vom Entwickeln im Sinne von, da werden jetzt Rocket Science-mäßig, muss man sich ein Wochenende einschließen und dann muss man da irgendwie sich durch irgendwelche Code-Algorithmen wuseln. So, das ist heute einfach nicht mehr der Fall, ne? Und das würde ich halt jedem empfehlen. Babysteps und Lernkurven, bevor man überhaupt anfängt, erstmal schauen, was kostet einfach mega viel Zeit und ist repetitiv und auch wirklich nervig. Und dann zu schauen, die ersten Gehversuche machen, sich dafür eine kleine Lösung zu bauen. So würde ich da immer rangehen. Und wenn man da nicht weiterkommt, kann man uns natürlich gerne anrufen.
Oder direkt kommen, hast doch auch nichts gegen.
Nee, aber also mal ernsthaft, ne? Also das bieten wir natürlich auch immer an, wenn man da irgendwie mal nicht weiterkommt, dann kann man auch total unkompliziert sich mal eine halbe Stunde einfach virtuell treffen. Das ist völlig in Ordnung, ohne dass da jetzt irgendwelche Projekte draus entstehen, weil wir das wirklich wichtig finden, ne? Ich hatte das ja eingangs gesagt, was sind eigentlich zukunftssichere Skills? Und das ist für uns aus unserer Sicht absolut zukunftssicher. Egal in welcher Branche du bist, egal in welcher Abteilung du bist, wenn du das als Arbeitnehmer oder als Unternehmen verstanden hast, dann hast du einfach einen enormen Wettbewerbsvorteil in den nächsten Jahren.
Ja, total, total nachvollziehbar und super Tipps auch in der Vorgehensweise. Und das macht es dann halt auch einfach, ne? Erstmal anzufangen, Erfahrungen zu sammeln, aber auch tatsächlich zu schauen, was sind denn die Cases, die Aufgaben, die mich wöchentlich eben nerven, die repetitiv sind, die ich eben automatisieren kann. Eingangs hatte ich ja noch gesagt, Risiken von KI so ein bisschen Richtung dem Ende dieses Podcasts kommen. Ich sehe jetzt außer die Risiken, die vielleicht so durch die Presse gehen, ne, im Hinblick von Kriminalitätsnutzung oder sowas, aber da wollen wir heute nicht drauf schauen, sehe ich jetzt erstmal keine Risiken für den HR-Bereich, aber vielleicht sind dir ja schon welche begegnet oder auch in Unternehmen, wo du schon beraten hast, Stimmen, die sich gegen KI aussprechen.
Also uns begegnet natürlich immer das Datenschutzthema. Aber da müssen wir ganz ehrlich sagen, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, dann findet man da überall auch eine Lösung für. Also um jetzt mal ChatGPT als Beispiel zu nehmen. wenn wir mit der ChatGPT-API arbeiten, was wir tun, wenn wir diese Workflows bauen, dann werden alle Informationen und Daten, die darüber laufen, nicht zu Trainingszwecken verwendet. Das ist anders, als wenn man jetzt einfach das ChatGPT-Fenster nimmt, ne? Dann gibt es Data Processing Agreements, die man abschließen kann. Also wenn man das wirklich möchte, dann kriegt man das auf jeden Fall datenschutzkonform hin. Was wir doch, und da bin ich echt immer so ein bisschen verwundert, wenn ich das so höre, und das ist gerade in wirklich auch großen Organisationen oft der Fall, da ist die Ansage von oben, setzt euch mal mit KI auseinander, aber ChatGPT etc. dürft ihr auf gar keinen Fall auf euren Firmenlaptops haben. Und das führt dann zu dieser relativ absurden Situation, dass so eine Art Schatten-KI entsteht, weil ChatGPT wird natürlich trotzdem genutzt, aber dann auf den privaten Rechnern, und dann wird auf den privaten Rechnern werden dann irgendwelche Unternehmensinformationen dadurch gejagt. Und da sehe ich schon irgendwie ein Problem drin, das eigentlich nicht sein müsste, was aber so einfach durch diese restriktive Haltung, die manche Unternehmen doch noch haben, einfach entsteht, weil die Mitarbeiter, das müssen wir aus unserer Erfahrung im letzten Jahr wirklich sagen, die interessieren sich brennend für das Thema. Die haben richtig Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann, sage ich mal, von oben die Aussage zu kriegen, das dürfen wir alles gar nicht, das führt nicht dazu, dass es nicht genutzt wird, sondern das führt einfach nur dazu, dass es auf anderen Geräten genutzt wird. Und da kann ein Unternehmen eigentlich kein Interesse daran haben.
Was ist denn da der Grund für?
Ja, da wird dann auch wieder dieses Datenschutzthema einfach vorgeschoben, ne? Und sag ich mal, die Entscheidungswege, je größer die Organisation ist, desto länger sind sie dann auch. Und dann wird das auch gerne mal aufs nächste Jahr verschoben, das Thema. Und das löst aber natürlich keine akuten Probleme. Und so passiert sowas dann ganz natürlich.
Und es gibt ja auch eine relativ einfache Lösung dafür, ne? Dass man eben den ChatGPT-Bereich mit Informationen, Daten nicht nach außen öffnet. Ich weiß nicht, wie es technisch funktioniert. Ich weiß nur, dass wir es bei uns bei Böllhoff eben auch so umgesetzt haben und wir tatsächlich auch wirklich geschult worden sind, unsere hausinterne ChatGPT-Lösung zu nutzen und die auch ja permanent dazulernend ist mit allen Informationen, die jetzt über 300 User bei uns da eben permanent auch einfliegen. Also ist ein ganz mächtiges Tool und ohne dass wir wirklich unternehmensinterne Daten dann machen.
Absolut. Also für mich die Upsides, die überwiegen enorm. Und was man, und das ist vielleicht auch nochmal so eine Brücke zum HR-Bereich. Viele Unternehmen sind ja gerade in der Situation A, es ist deutlich schwieriger geworden, geeignetes Fachpersonal zu finden. Und dazu kommt die Situation, dass wir tendenziell eine höhere Fluktuation haben. Und dann kommt als dritter Punkt noch dazu, dass durch den demografischen Wandel einfach sehr viel Fachpersonal in den nächsten Jahren das Unternehmen auch verlassen wird. Und deswegen sollten Unternehmen sich meiner Meinung nach intensivst mit der Frage auseinandersetzen, wie behalten wir eigentlich das Wissen, das in den Köpfen dieser ganzen wertvollen Mitarbeitern ist, die aus unterschiedlichsten Gründen in den nächsten Jahren das Unternehmen verlassen werden, wie behalten wir das im Unternehmen? Und da kann KI eine fantastische Rolle spielen. Da reden wir so über diesen Bereich des Retrieval Augmented Generation, also dass Unternehmen quasi spezifische Wissensdatenbanken aufbauen, wo das Wissen aus den Köpfen der Person, der Mitarbeitenden in diese Wissensdatenbank systematisiert eingepflegt wird und dann durch KI nutzbar gemacht wird. Das kann für alle möglichen Zwecke sinnvoll sein. Für den Vertrieb, für die Produktentwicklung, für alles Mögliche. Geschwindigkeit wird, denke ich, in dieser Dekade ein ganz wesentlicher Faktor für den Unternehmenserfolg sein. Und was wir nennen das immer Assistenzsysteme. Ja, wir wollen nicht, dass unsere Prozesse Menschen ersetzen, sondern wir wollen jedem Mitarbeiter einen hochspezialisierten Assistenten an die Hand geben, der Zugriff auf diese Wissensdatenbank hat, um dann viel, viel effizienter Aufgaben erledigen zu können. Also das kann ich wirklich nochmal so als Impuls mitgeben, wie wichtig das eigentlich ist, sich jetzt gerade als Unternehmen damit auseinanderzusetzen, weil was passiert gerade? Die Innovationszyklen werden immer, immer schneller und die Innovationssprünge werden immer, immer höher. Und das ist einfach ein Fakt. Das passiert gerade. Und da müssen sich Unternehmen drauf einstellen.
Ja, schön gesagt. Und eigentlich schon auch nochmal zusammenfassend wichtige Punkte genannt, Lukas. Und vielleicht nochmal eine Bestätigung auch zum Bereich Wissensmanagement. Da habe ich mich seit dem Studium, ja, was heißt beschäftigt, nicht, dass ich mich jeden Tag mit beschäftige, aber ich finde den Gedanken total faszinierend. Und wie du sagst, der Druck, sich damit zu beschäftigen als Unternehmen, der ist schon echt ganz ordentlich geworden, weil eben viele Leute Unternehmen verlassen haben oder verlassen werden. Jetzt gibt es aus meiner Sicht einen entscheidenden Unterschied zu früher. Also mir ist zumindest nicht bekannt, dass das Aufnehmen der Informationen sich jetzt total verändert hat. Ne, da hast du schon immer die Möglichkeiten, das entweder aufzuschreiben oder vielleicht durch Audio aufzunehmen und so weiter. Aber jetzt die Verarbeitung und die Ausgabe von diesem gesammelten Wissen, das ist halt jetzt cool, was möglich ist oder sicherlich auch noch was dann möglich wird, wenn man die Geschwindigkeit jetzt der letzten, ich sage jetzt mal 1,5, 2 Jahre nur nimmt im KI-Bereich, da kommt ja noch dann richtig was. Ne? Deswegen das Sammeln, vielleicht wird das irgendwann auch noch besser, aber so das Ausgeben, das finde ich richtig cool. Gut, mit Blick auf die Zeit müssen wir diese Podcast-Folge für heute beenden, aber Frank hat, ich will nicht sagen wie immer, weil manchmal nehme ich mir auch das letzte Wort. Heute hast du das letzte Wort, Frank.
Vielen Dank. Ja, eine ganz tolle Folge war das, Lukas. Also du hast uns so viel über KI im Einsatz vom Employer Branding und der Candidate Journey berichtet, was heute schon möglich ist. Du hast uns unglaublich viele Ideen gegeben, Cases aufgezeigt. Und ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr drin. Das war wirklich nur ein kleiner Auszug aus allen Möglichkeiten. Und du hast die rasche Dynamik auch erwähnt, die gerade bei diesem Thema eine besondere Wichtigkeit hat und die KI auch noch mit sich bringen wird. Und so glaube ich, war das heute eine Auftaktfolge von KI. Und wir werden sicherlich in zukünftigen Podcast-Folgen immer mal wieder reinschauen, was KI im Employer Branding und entlang der Candidate Journey so leisten kann. Ich glaube, das lohnt sich absolut, weil da passiert im Moment am meisten und wird auch in den nächsten Jahren am meisten passieren. Also ganz, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in deine Arbeit und den Nutzen der KI für die Unternehmen. Und wir verabschieden uns von euch und freuen uns bei euch in der nächsten Folge.
Danke euch zwei. Hat echt Spaß
Danke,
gemacht.
Lukas, viel gelernt.
Das war der Digitales Employer Branding und Recruiting Podcast. Eine Produktion der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert.